Jedes Opfer hat seinen Täter. Fragen über Fragen an einen erfahrenen Krisenmanager bei Cybervorfällen. Mein großes Dank geht heute an Michael Bartsch, den Gründer und Geschäftsführer der Deutor Cybersecurity Solutions GmbH. Deutor und Michael persönlich werden nicht nur zur Vorbeugung von Krisen hinzugezogen, sondern auch, wenn sie leider eingetreten sind und es für die Kunden um schnelles Handeln in einer gefährlichen Lage geht. Einige Aussagen von Michael in der heutigen Folge sind: über Bedrohungsszenarien und deren Einfluss. Wenn Unternehmen in die Krise geraten, geht es nicht nur um IT. Es geht um Liquidität, Reputation und manchmal ums Überleben. Und die ersten 168 Stunden nach einem Angriff sind kriegsentscheidend. Über die Verhandlung und Täterkommunikation sagte er, man kann mit Cyberkriminellen verhandeln. Die haben sogar einen Kundensupport, denn ihr Ruf entscheidet, ob sie bezahlt werden. Und über Prävention, der beste Schutz ist, nicht erpressbar zu sein. Das ist keine Technikfrage, sondern eine Managemententscheidung. Freut euch auf tiefe Einblicke zu einem im wahrsten Wortsinne spannenden Thema. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Michael, einen wunderschönen guten Tag nach Bella Italia, wenn ich das richtig sehe. Darf ich dich aus Italien heraus zugeschaltet wissen?
Ja, genau, aus der Toskana.
Ach, der Ostwestfale ist neidisch. Vielen Dank, dass du, obwohl du in dieser wunderschönen Gegend bist, dir Zeit nimmst, um über Risiken und Krisen zu sprechen, die hoffentlich dort, wo du bist, in Italien, nicht an der Tagesordnung sind. Bevor wir über solcherlei Dinge sprechen, bitte das, was du tust, was ihr tut, bitte stell dich doch einmal allen, die zuhören, vor.
Ja, hallo Olaf, schön, dass ich bei dir sein darf. Wir haben uns ja im letzten Jahr persönlich kennengelernt auf einer MSB-Veranstaltung und wir haben über Cybersicherheit geredet. Und das ist genau das, was wir bei Deutor tun. Wir sind eine Cybersicherheitsberatung. Allerdings sagen wir immer, wir machen die echte Cybersicherheit. Wir kümmern uns nicht um die IT-Sicherheit, sondern wir kommen dann, wenn die IT-Sicherheit dann dem Angreifer doch nicht standgehalten hat. Also wir sind Krisenmanager. Und wir haben von großen Konzernen bis zur, sagen wir mal, exponierten Privatperson in den letzten 10 Jahren viele Organisationen durch Cyberkrisen hindurch begleitet und haben hoffentlich dafür gesorgt, dass die Krise nicht ganz so schlimm geworden ist, wie sie hätte werden können. Und das sind genau unsere Themen. Wir schauen auf die Organisation, wir schauen auf die Business-Risiken und wir überlegen uns gemeinsam mit unseren Kunden, warum wird man eigentlich Opfer von Cybervorfällen und was kann man eigentlich tun, um das rechtzeitig zu erkennen und eben auch schnell und effektiv bearbeiten zu können. Das tun wir mit unseren Kunden rund um die Welt und so haben wir uns dann auch eben in Spanien kennengelernt.
Genauso war es bei MSP Global. Jetzt darf ich dich, wir gehen mal durch ein, zwei dieser Situationen, die du frei entscheidest, wie viel und worüber. Da sind ja auch viele vertrauliche Informationen immer beteiligt zwischen euch und euren Kunden. Ich freue mich, dass wir mal zwei beispielhafte Krisen, euer Wirken, das Wirken der IT-Dienstleister und anderer Beteiligter einmal betrachten können und dann so nach vorne schauen. Mit welcher Krisensituation bei einem Endkunden, also du hast es eben ja schon gesagt, Cybervorfällen, die IT hat nicht ganz dem Stand gehalten, vielleicht was auf sie zukam. Was ist so eine Krisensituation, in der ihr dann hinzugezogen wurdet? Wie sah die eigentlich aus Kundensicht aus?
Also das ist relativ einfach zu beschreiben. Es gibt irgendwelche Täter oder Tätergruppen, die sich Zugang zu den Netzwerkinfrastrukturen beschaffen, sich dann dort über einen längeren Zeitraum aufhalten, Daten stehlen, also kopieren und dann eben auf irgendwelche anderen Server übertragen und anschließend weite Teile der IT-Systemlandschaft verschlüsseln. Das heißt, in dem Moment, wo man es merkt, steht die IT, damit steht die Produktion, der Vertrieb, die Verwaltung, die Personalbuchhaltung. Also wir finden sehr häufig solche Situationen vor, wo IT-technisch gar nichts mehr geht und damit auch im Business nichts mehr geht. Und dann stehen die Organisationen da und wissen gar nicht, was zu tun ist. Was muss ich technisch tun? Was ist überhaupt passiert? Wen muss ich informieren? Mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Also wir reden ja hier über globale, große, ich will nicht sagen brutal, aber doch sehr konsequent vorgehende Tätergruppen, die Unternehmen an den Rande der Arbeitsfähigkeit bringen. Und wenn man schnell durch die Situation kommt, dann hat man hohe Kosten. Wenn man aber nicht durch die Situation kommt, dann kann das unter Umständen existenzgefährdend sein. Also wir haben Cybervorfälle bei mittelständischen Unternehmen, wo wir neben der technischen Situation auch über Finanzierbarkeit reden. Also hat ein Unternehmen überhaupt die liquiden Mittel, durch so eine Krise hindurchzugehen? Und da haben wir ganz viele Beispiele von DAX-Konzernen bis eben Mittelständlern. Auch kleine Unternehmen sind betroffen, auch Privatpersonen sind betroffen. Wir sagen immer, jedes Opfer hat seinen Täter, hat seine Tätergruppe. Und wir haben Erpressungen von 500 Euro bis hin zu 50 Millionen Euro gesehen. Und wir nehmen wahr, dass es neuerdings viele Cyberangriffe gibt, die eben keine Erpressung haben, sondern wo wir dann über vorsätzliches Stören, Beeinflussen der Geschäftswelt sehen. Da kann man Sabotage zusagen. Und das sind natürlich dann Fragestellungen, wo man sich überlegen muss, warum werde ich denn jetzt gerade angegriffen? Und bei der Cybercrime, da wenn so ein Erpresserschreiben auf den Servern und auf den Endgeräten liegt, wo drin steht, wir sind Tätergruppe 1, 2, 3. Da gibt's ganz, ganz viele Tätergruppen, mehrere hundert, die wir bei Deutor beobachten. Und da weiß man sofort, aha, die haben meine Daten gestohlen, die haben meine Systeme verschlüsselt, die wollen, dass ich mit denen Kontakt aufnehme. Und dann werden wir mal sehen, wie hoch die mich erpressen wollen. Das ist ein relativ straightforward, würde ich mal sagen. Da kann man sich noch drauf vorbereiten, auch wenn die Abarbeitung einer solchen Situation dann auch sehr schnell zur Krise werden kann. Und auf der anderen Seite, wenn man eben keine Täterkommunikation hat, wenn man nicht erpresst wird, aber trotzdem die gesamte IT-Infrastruktur nahezu untauglich, zerstört, kaputt gemacht worden ist, dann muss man sich schon überlegen, warum bin ich denn jetzt angegriffen worden? Weil die Angreifer, so ein Angriff kostet natürlich auch Geld. Und dann ist man natürlich sofort in einer wirklichen Krisensituation, wenn man gar nicht weiß, warum. Da muss man schon mal ein bisschen tiefer analysieren, wo steht das Unternehmen, was ist die aktuelle Situation, hat das Unternehmen irgendwas getan, was irgendjemand nicht gefällt. Also da sind wir dann schon sehr in einer sehr tiefen Analyse darüber, was ist eigentlich das Ziel eines solchen Cyberangriffs. Und wir haben die klassische Spionage, das heißt, dort werden nur Daten gestohlen. Und meistens merkt man das nicht oder man merkt das erst sehr spät, aber man merkt es dann im Business und nicht in der IT.
Du hast fast schon, mal gucken, was noch kommt, den Titel für die Folge geliefert. Ich finde, jedes Opfer hat seinen Täter schon mal ganz, ganz in der engeren Auswahl für den möglichen Folgentitel. Wenn ihr jetzt hinzugezogen werdet, dann habt ihr ja eine bestimmte Rolle. Es gibt ja viele Rollen, die dann partizipieren an dem Prozess. Es gibt vielleicht eine interne IT, es gibt ja Management-Funktionen. Du hast ja gerade die Betroffenheit im Unternehmen treffend beschrieben. Es gibt vielleicht andere IT-Dienstleister oder IT-Forensiker. Was ist eure Rolle, sowohl, sagen wir mal, vielleicht inhaltlicher Natur als auch steuernder Natur? Das ist ja nochmal was anderes. Steuert ihr dann die ganzen Beteiligten auch oder geht ihr in die Täterkommunikation? Also welche Dinge für den Kunden, der in einer Krise ist, übernehmt ihr?
Also wichtig ist, dem Kunden erstmal zu erklären, was ist passiert, was sind das für Tätergruppen, wie läuft grundsätzlich so ein Cybervorfall ab. Und dann ist unsere erste Rolle erstmal zu schauen, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Also was hängt da dran? Also wir müssen natürlich nicht nur auf das Unternehmen gucken, sondern auf die Liefer- und Leistungsbeziehungen da sind. Haben wir sofort Auswirkungen bei Kunden, bei Partnern? Wo stecken die großen Risiken? Welche Ressourcen stehen überhaupt zur Verfügung? Haben wir einen Krisenstab? Haben wir eine fähige IT-Abteilung? Und mit fähig heißt nicht fähig im Tagesgeschäft, sondern fähig mit solchen Krisensituationen umzugehen. Weil in der Krise haben wir meistens zu wenig Fachpersonal. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass bestehende Dienstleister, Lieferanten möglicherweise eingebunden werden. Wir müssen möglicherweise weitere Fachressourcen hinzuziehen. Das ist einmal eine Könnenfrage. Also hat man die richtigen Leute, die Forensik machen, also die rausfinden, was ist passiert? Was hat der Täter getan? Wie hat er es getan? Was ist alles überhaupt betroffen? Habe ich noch funktionierende Backups? Ist meine Datensicherung beschädigt? Ist die mitverschlüsselt worden? Und dann müssen wir nach und nach Pläne aufbauen, wie wir auf der einen Seite die IT ertüchtigen, wieder in einen technologisch einwandfreien Arbeitszustand zu kommen, dass die Systeme wieder funktionieren. Aber die viel größere Aufgabe bei uns als Krisenmanager ist wirklich dafür zu sorgen, dass wir das Unternehmen stabilisieren, dass die an alles denken, dass die keine Fehler machen. Weil man kann in der Krise sehr, sehr viele Fehler machen. Da habe ich gleich noch ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, insbesondere dann, wenn es um die Erpressung geht. Weil man hat auf einmal als Geschäftsführung, man hat die Polizei, man hat den Datenschutz, man hat Kunden, man hat möglicherweise Regulierung, man muss mit einer Cyberversicherung möglicherweise diskutieren. Die Dienstleister und Partner, die man hat, haben gerade keine Zeit. Dann findet man welche, die kennen das Unternehmen nicht, die kennen die Technologien, die Infrastruktur nicht. Meistens sind die technischen Dokumentationen und die Monitoring-Systeme verschlüsselt. Also man ist eigentlich in einem schwarzen Loch. Und muss ich jetzt überlegen, wo kriege ich jetzt Kerzen und Taschenlampen hin, um überhaupt rauszufinden, wie kann man das Unternehmen sinnvollerweise wieder auf die Beine stellen.
Bleiben wir gerne, genau wie du gesagt hast, in dieser, du hast ja unterschiedliche Motive beschrieben, aber nehmen wir mal die Motivsituation, nicht den Betrieb stören, sondern Geld haben wollen. Von demjenigen, ich glaube Erpressung hattest du eben benannt. Und wenn du, ich glaube, Zeit, also ne, in all den Facetten und den Kommunikationslinien und parallel dem Finden von Kerzen und Taschenlampen, spielt ja Zeit auch eine wichtige Rolle, nehme ich an. Wenn man jetzt ja gerade die Situation hat und dann mit euch Kontakt aufnimmt, sozusagen, dann kann ja auch vermutlich dieser Prozess mit euch überhaupt als Krisenmanager in Kontakt zu kommen und zu einem Agreement zu kommen, jawohl, helft uns bitte, der muss doch auch sehr pragmatisch, ich bin jetzt naiv, aber der muss doch auch sehr pragmatisch verstehen, weil ich kann ja nicht eine Woche brauchen, um mit Deutor eine Einigung zu haben, ob Deutor mitmacht, sondern vermutlich geht's um Stunden im Zweifel da am Anfang. Das heißt, wenn jemand dann euch anspricht, als Krisenmanager zu unterstützen, dann heißt das für euch doch auch vermutlich mehr oder weniger sofort ein Commitment zu kriegen und sofort loszulegen, oder?
Genau, also für uns ist immer wichtig, dann auch mit den Geschäftsführern, Vorständen, Inhabern zu reden, um dort auch wirklich sofort das Commitment zu bekommen. Also wir sind da relativ schnell, wir haben alles vorbereitet, weil wir brauchen einiges an Vollmachten. Ob jetzt der Auftrag eine Stunde früher oder später kommt, das spielt in so einer Krisensituation überhaupt keine Rolle. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir mit Unternehmen einen vernünftigen Startpunkt in ein Krisenmanagement hineinfinden, dass das dann noch nie dazu geführt hat, dass man irgendwie Uneinigkeit hat darüber, was zu tun ist, wie man es getan hat oder welche Kosten. Das heißt, in dem Moment, wo bei uns ein Unternehmen anruft, prüfen wir natürlich, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Sind das wirklich die, wir haben immer auch mal welche, die kommen und sagen, wir haben einen Cybervorfall in einer Firma, die es gar nicht gibt. Dazu haben wir Datenbanken, Tools, Internet, kann man ja gucken, wer ist das, wie sind die Inhaber, was sind die Beteiligungsstrukturen. Das schauen wir uns natürlich alles an, um auch wirklich rauszufinden, mit was für ein Unternehmen haben wir da zu tun, weil nicht jedes Unternehmen ist als Marke oder als Unternehmen an der Stelle bekannt. Und dann geht es wirklich schnell darum, zu prüfen, welche Ressourcen sind zur Verfügung, kann das Unternehmen das, wen braucht man dazu, wer kennt das Unternehmen so genau, dass man das auch als Projektmanager wirklich vernünftig steuern kann. Das heißt, wir haben immer so 30, 40 Bälle in der Hand, die wir jonglieren müssen, weil wir natürlich auch gesetzliche Fristen haben. Also wir haben zum Beispiel in Europa für Datenschutzvorfälle 72 Stunden eine Meldefrist. Haben die das schon mal gemacht? Weiß das Unternehmen, welche Daten, personenbezogene Daten, welche wichtigen Produktionsdaten, Produktdaten sind überhaupt betroffen? Da sehen wir schon sehr häufig, dass Unternehmen gar nicht wissen, welchen Wert an Daten und Informationen in so einem Unternehmen eigentlich tagtäglich bewegt werden, weil sich keiner Gedanken macht, was sind die Auswirkungen, wenn diese Daten und Informationen nicht mehr zur Verfügung sind. Und wenn wir dann reinkommen, dann müssen wir natürlich schnell schauen, Forensik ist für uns immer ganz wichtig, weil die Forensik schaut sich auf der einen Seite an, was ist überhaupt passiert? Was haben die Täter getan? Und wo fange ich denn an mit der technischen Bereinigung? Damit wir auch so eine Abschätzung treffen können, wie lange dauert überhaupt sowas? Und wir sagen immer, die ersten 168 Stunden sind kriegsentscheidend, weil in den 168 Stunden muss ich alle Project Streams aufsetzen, damit eben an alles gedacht wird, damit man schnell wieder arbeitsfähig ist. Das ist Kommunikation, das ist Finanzierbarkeit. Das sind Vertragsprüfungen. Sehr häufig wissen Unternehmen gar nicht, welche Vertragsrisiken sie haben. Wo sind vielleicht Penalen im Vertrag? Habe ich Lieferverpflichtungen, die ich nicht einhalten kann? Da komme ich gleich zu so einem schönen Beispiel. Wir hatten einen Betonbauer, der liefert so Fertigbetondecken und der konnte dann mal 2 Wochen nicht produzieren. Das heißt, alle seine Kunden, und das sind möglicherweise Privatleute, die Häuser bauen, die dadurch in die Abhängigkeit geraten, dass eine Kellerdecke, eine Geschossdecke nicht gegossen wird. Dadurch verzögert sich die gesamte Baustelle. Und das hat alleine schon im Bereich der Finanzierungszinsen, wenn man dort vielleicht mal ein paar Wochen Verzögerung hat, kann das schon für den Endkunden existenzbedrohend sein oder zu höheren Baukosten führen, die er dann natürlich versucht, auf seinen Lieferanten abzuwälzen. Und da hatte der Betonbauer gar nicht dran gedacht, dass ihm durch einen Cybervorfall sowas überhaupt passieren kann. Und das sind so Beispiele, wo wir immer sehr schnell analysieren müssen, was sind die Auswirkungen im Geschäft? Und darüber können wir auch sagen, wo muss ich denn als erstes wieder herstellen? Also was muss als erstes wieder laufen? Und das ist dann eben ganz wichtig, dass man eben die IT, die Forensiker, die helfenden Hände in der IT so steuert, dass man schnell wieder ans Ziel kommt. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn wir haben einen Kunden, der hat ungefähr 2000 PC-Arbeitsplätze, die sind alle infiziert worden, zumindest haben wir dort digitale Spuren gefunden und haben gesagt, wir müssen alle 2000 Systeme softwaretechnisch neu aufsetzen. Wir haben aber keine Softwareverteilungssysteme, wir haben kein Image mehr, also wir müssen sehr schnell Dienstleister und Partner finden, die diese 2000 Maschinen vielleicht auch in einer Woche oder in 10 Tagen wieder in Produktion bringen. Also eine reine Skalierungsfrage. Da geht es nicht ums Können. Können tun das die Systemadministratoren, aber die haben einfach in so einer Krise die Skalierung. Und da sollten Unternehmen in ihrer jeweiligen Größe drüber nachdenken, ist meine Dienstleisterlandschaft in der Krise so aufgestellt, mir auch schnell helfen zu können.
Helfende Hände hast du gerade angesprochen. Ich bleibe nochmal in dem Beispiel des Erpressungsfalles, also des finanziell motivierten Täters. Und in diesen 168 waren es Stunden, also 7x24 vermutlich. Genau. Wann startet denn da oder gibt's da, sagen wir mal, Prüffragen, die Täterkommunikation, weil vielleicht ist es ja auch eine helfende Hand, die Dinge zurückliefert und somit die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit unterstützt, oder man ignoriert den Täter und sagt, nein, wir zahlen nicht. Wann geht ihr denn diese Bewertung an, wie mit den Tätern umgegangen wird?
Das ist eines der ersten Dinge, die man auf der strategischen Ebene mit der Geschäftsleitung diskutiert. Ist man erpressbar? Mhm. Wo sind die Grenzen der Erpressbarkeit? Also kann ich mir diese Erpressbarkeit überhaupt leisten? Habe ich diese Millionen? Also wir haben sehr häufig Unternehmen, die sagen, ich habe gar nicht 2 oder 3 Millionen liquide verfügbar, um erpressbar zu sein, sondern ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, wenn ich denn wirklich erpressbar bin. Das heißt, das Unternehmen ist an der Situation, dass es ohne Erpressung den Regelbetrieb nicht wiederherstellen kann. Das heißt, die müssen erpressbar sein, um die Firma wieder aufstellen zu können. Das ist uns jetzt in fast 14 Jahren IT- und Cyberkrisenmanagement erst 2-mal passiert, dass Unternehmen so schlecht waren, dass wir gesagt haben, an der Stelle ist man jetzt wirklich erpressbar, sonst ist der Fortbestand der Unternehmung gefährdet. Das heißt, dort war genügend Geld da, aber dort war nichts mehr an IT-Infrastruktur außer IT-Blech, nur noch Hardware, und alles musste neu gemacht werden. Das heißt nicht, dass man sofort das Problem los ist, aber du hast es angesprochen, dadurch, dass ich erpressbar bin, kaufe ich mir eigentlich Zeit. Dadurch werden aber die gesamten Vorfallskosten nicht deutlich geringer. Also das muss man auch mal abwägen, wenn man das mal auf dem Projektplan sieht und es mal gegenüberstellt, mit oder ohne Erpressung, sieht man, dass beide Wege ungefähr gleich teuer sind. Deswegen ist es eben wichtig für Unternehmen, sich so aufzustellen, dass sie nicht erpressbar sind. Und das ist bei uns immer, wenn wir im Vorfeld von Cybervorfällen Unternehmen beraten, wie sollte man sich organisieren, wie sollte man sich technisch aufstellen, damit einem diese Situation der Erpressbarkeit erst gar nicht passiert, dann ist es eben genau wichtig herauszufinden, wo genau diese Haltepunkte der Erpressbarkeit sind. Und das ist eines der wesentlichen Herausforderungen, eben nicht erpressbar zu sein. Und wenn wir immer mit den IT-Technikern reden, die sagen, Prävention ist eine gute Firewall, Virenschutz, irgendwelche technischen Dinge zu haben. Heute redet man über KI, Angreifer benutzen, künstliche Intelligenz. Da müssen wir in der Verteidigung auch künstliche Intelligenz nutzen. Das heißt, wir haben so ein technologisches Sicherheitshochrüsten. Aber bis jetzt ist jede Technologie dem Beweis schuldig geblieben, dass sie auch wirklich gegen Cyberangriffe hält, weil man ja viele Löcher schützen muss. Aber der Angreifer muss halt eben nur eine Lücke finden, um seinen Angriff platzieren zu können. Mhm. Und wir sagen immer, unsere wesentlichen Ziele in der Prävention, und das sind Steuerungsparadigmen für die IT-Sicherheit, nicht erpressbar zu sein. Das ist sowohl eine technologische als auch eine Qualitätshaltung im Management, zu sagen, ich lasse mich nicht erpressen, und dafür bin ich bereit zu investieren, aus- und weiterzubilden, dass mir das nicht passiert. Ich möchte kein Verschulden persönlicher Haftung haben. Das heißt, wir kriegen ja über Gesetze und Regulierung immer mehr Haftung in den IT-Alltag, in den Unternehmensalltag hinein. Das sind eben wichtige Punkte, dass dort die Menschen, wir sagen immer, die im Handelsregister stehen, sollten keine Fehler machen. Habe ich auch gleich ein schönes Beispiel. Und der dritte wesentliche Präventionspunkt ist eine schnelle und geregelte Wiederherstellung. Also wie bekomme ich ein kaputtes System schnell wieder hergestellt, und dazu muss ich ein bisschen mehr tun, als nur Backups zu haben, weil das kann unter Umständen, auch wenn man den gesamten Datenbetriebssystembestand hat, trotzdem so lange dauern, dass man nicht in der endlichen Zeit darüber das Business wieder stabilisieren kann. Und das sind unsere 3 übergeordneten Ziele, die 3 Überschriften: nicht erpressbar, keine Fehler, schnelle Wiederherstellung. Und darunter ist ein riesen Rattenschwanz von Einzelmaßnahmen, die man machen muss, damit das eben nicht passiert.
Bring doch gerne dein Beispiel mit Handlungsfehlern derer, die nominell verantwortlich sind.
Wir hatten einen Kunden, der ist auf 3,5 Millionen Euro erpresst worden, auch von einer internationalen Tätergruppe. Und der Inhaber hat gesagt, hat aufs Konto geschaut und hat gesagt, das kann ich mir locker leisten, ich kaufe mich da frei, ich will mit dem ganzen Fall nichts zu tun haben. Und dann haben wir gesagt, das hat er schon direkt am zweiten oder dritten Tag gesagt, nachdem wir als Krisenmanager an Bord geholt worden sind. Und dann haben wir gesagt, das ist gar nicht notwendig, weil, und er hat gesagt, ich möchte das trotzdem. Jetzt ist er hingegangen und hat seinem einem Mitarbeiter 3,5 Millionen überwiesen, vom Firmenkonto aufs Privatkonto, weil der Mitarbeiter hat gesagt, ich habe hier so ein Bitcoin-Wallet, ich eine Transaktion durchführen. Ja, die 3,5 Millionen waren dann in dem Fall, weil man eben einen Fehler gemacht haben, Einkommensteuer. Das fand der Mitarbeiter nicht so gut und der Chef hat gesagt, wieso, du hast mir gesagt, du kannst das. Die haben sich darüber dann ein wenig zerstritten und arbeiten heute auch nicht wieder zusammen. Oder man, das ist ein so ein Beispiel, wo ich sage, wenn man erpressbar ist, dann sollte man schon bestimmte Regeln und im Bereich der Finanztransaktionen überlegen, was tut man da. Dann kommt hinzu, man kann unter Umständen, das ist für Unternehmen, die auch in Amerika aktiv sind, in den Bereich der Terrorfinanzierung kommen. Es gibt Tätergruppen, die sind als Terrorgruppen eingestuft. Das heißt, wenn man dort bezahlt, kann es zu Sanktionen kommen. Das sollte man im Vorfeld auch mal prüfen. Also da gibt es so ganz viele Feinheiten, wo man darauf achten muss, wie man durch solche Straftaten hindurchgeht. Und man darf wirklich nicht vergessen, das ist wie früher die Schutzgelderpressung. Das ist genau das gleiche Businessmodell. Früher musste man irgendwelche Strafzahlungen oder Versicherungen zahlen, dass eben bestimmte Tätergruppen einem das Restaurant nicht zerstört haben oder einem nicht den Finger gebrochen haben. Heute geht das alles digital und durch Digitalwährungen hat man natürlich überhaupt keinen Täterkontakt mehr, sondern der ist reinweg digital, aber das Geschäftsmodell funktioniert nach wie vor.
Nehmen wir mal an, das Erpressbarkeitsniveau ist so hoch, dass es eine Täter, also dass man nicht den Täter ignoriert, sondern in eine Form der Verhandlung einsteigt. Ist das dann tatsächlich eine Verhandlung? Die Machtpositionen sind doch vermutlich sehr unterschiedlich. Also ist da was verhandelbar? Und welche Erfahrungen habt ihr an der Ecke macht. Verhandelt ihr, verhandelst du dann mit oder ist das etwas, was ihr, du hast Project Streams eben erwähnt, also was ihr koordiniert oder seid ihr dann auch in der Täterkommunikation?
Wir sind auch in der Täterkommunikation. Und da muss man sagen, das ist relativ schwierig. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Also wir versuchen immer, Täterkommunikation so zu machen, dass sie auch Beweissicherungsverfahren fest sind. Weil wenn wir keine Polizei, wenn wir keine Staatsanwaltschaft in den Projekten haben, wenn Unternehmen das ablehnen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, dann lehnen wir auch diesen Kunden ab. Das heißt, wenn wir in eine Täterkommunikation gehen, dann je nach Land und in Deutschland muss man sagen, je nach Bundesland, je nach Polizeipräsidium, also noch quasi runter in der Polizeistruktur, je nachdem, wie die jeweiligen Länder mit Cybercrime umgehen, haben wir manchmal Polizeisupport, manchmal haben wir den nicht. Und wir gehen aber auch in die Täterkommunikation. Und wir sagen, wir raten jedem Unternehmen, in die Täterkommunikation zu gehen, egal ob man erpressbar ist oder nicht. Weil wir ziehen da einen relativ hohen Erkenntnisgewinn aus der Täterkommunikation, wie schnell antworten die, wie verhandelbar sind die. Also man kann mit den Tätern auch verhandeln. Zeitgewinn ist ein Thema, weil je länger wir den Täter bis zur Zahlung hinziehen, umso schneller kann man auch wieder Sicherungsmaßnahmen machen. Wir haben zwar im Gegensatz zu manchen Unternehmen, die sagen, die Täter kommen wieder. Wir haben in unserem Kundenumfeld keinen Fall und wir haben über 130 Fälle begleitet, wo die Tätergruppe nicht nochmal wiedergekommen. Es kann aber sein, dass andere Tätergruppen wiederkommen. Ne? Also das ist nicht ausgeschlossen. Aber Täter und Tatort ist bei Cyber eben anders, weil der Täter kommt, führt seine Straftaten durch und hat dann Sicherheitsmethoden, dass man ihn über Kommunikation und über die Zahlungswege nicht identifizieren kann. Aber er kommt nicht zurück, weil beim Zurückkommen würde er weitere Spuren hinterlassen, die möglicherweise zu ihm hinführen. Das heißt, in dem Moment, wo die Täter ihre Straftaten durchgeführt haben, gibt es keinen wesentlichen Zugriff mehr auf die Kundeninformationen. Wir haben allerdings auch im letzten Jahr einen Fall gehabt, bei dem die Täter dann Morddrohungen ausgesprochen haben gegen Mitarbeiter, gegen die Inhaber, gegen die Geschäftsleitung. Und die haben Informationen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel über Schulwege der Kinder. Das ist natürlich nochmal eine deutliche Motivation, die über die reine Cyberpressung hinweggeht. Dann ist man natürlich auf einmal in der persönlichen Problemlage, dass man auf einmal mit persönlicher Gewalt konfrontiert ist. Da haben wir allerdings bis jetzt erst einen Fall selber als Krisenmanager bearbeitet. Und dann sind wir auf jeden Fall immer in dem Thema Polizei. Und das ist auch international gewesen. Das heißt, wir haben über mehrere Länder Polizeien koordinieren müssen, weil wir genau auch diese Morddrohung in diesem Verfahren gehabt.
Ich habe letztens mal gehört, dass wenn der Täter selbst, also ein Mitgrund, warum das so ist, wie du es ja gerade beschrieben hast, dass also der gleiche Täter zumindest in nahezu allen Fällen, wenn nicht in allen Fällen, nicht nochmal zuschlägt, dass ein Mitgrund auch sein könnte, dass Tätergruppen sind ja auch ein bisschen bekannt und machen nicht nur einen Vorfall, dass wenn deren Ruf geschädigt würde dadurch, dass sie sich nicht an diese Absprache halten, gibt's ja keinen Grund mehr, die zu bezahlen. Also die würden ihr Geschäftsmodell, was darauf basiert, du zahlst und wir halten uns auch an unseren Teil der Absprache, das würden sie ja konterkarieren, wenn sie mehrfach versuchten, beim gleichen Kunden Geld zu holen, dann können alle zukünftigen Kunden es gleich lassen, den zu bezahlen. Würdest du dem zustimmen oder ist das Quatsch?
Das ist genau so. Man muss auch sagen, die sind auch, wenn man bezahlt, bemüht, wieder bei der Wiederherstellung zu unterstützen, wenn irgendwelche Sachen nicht gab. Dann, wie gesagt, einen Kunden gab, der musste damals bezahlen. Wir hatten zwei große Dateien, die konnten nicht wiederhergestellt werden. Die haben wir dem Täter zur Verfügung gestellt. Er hat sie entschlüsseln können und uns wieder zur Verfügung gestellt. Die haben wirklich gute Supportstrukturen. Das gilt nicht für alle Tätergruppen und vor allen Dingen nicht für alle Länder, aus denen die Tätergruppen kommen. Also wir haben Länder, die sind sehr unflätlich und die haben auch dadurch, dass sie staatlichen Schutz, also im staatlichen Auftrag wirklich handeln, haben die alle Möglichkeiten, auch Drohungen gegen die Unternehmen durchzuführen. Da geht es aber dann wirklich um nochmal verschärfte Ziele, weil wir dann in der staatlich unterstützten Cybercrime sind. Ich sage immer, fast alle großen Tätergruppen müssen staatlich subventioniert oder gedeckt sein. Sonst kriegt man auch diese Geldmengen gar nicht durch Banksysteme durch, weil irgendwie muss das Geld ja aus Bitcoin und Ethereum und anderen Digitalwährungen ja auch mal wieder raus ins echte Geld gemacht werden, sonst macht es den Tätern ja auch keinen Spaß. Aber das ist so unsere Erfahrung, dass wir das haben. Wir haben Cybercrime-Abo-Modelle mittlerweile bei DDoS gegenüber Kunden, also wo DDoS-Angriffe gemacht werden auf Infrastrukturen. Da haben wir online Unternehmen in drei Kontinenten, in 19 Ländern unterstützt, wo es darum ging, genau diese Online-Services aus dem Markt zu drängen. Das hat aber nichts mit dem deutschen oder europäischen Wirtschaftsraum zu tun. Da waren wir in Mittelamerika, dort waren wir in Asien unterwegs, weil man dort eben genau gegen diese Online-Service-Portale, Betreiber versucht hat, die Kunden auf andere Plattformen zu lenken, dadurch, dass man diese Plattformen eben dauerhaft und kontinuierlich stört, so dass der Endkunde natürlich ein schlechtes Servicegefühl hat und sagt, ich möchte so einen Service eigentlich haben, aber ich gehe jetzt zu einem anderen Anbieter. Und das sind dann schon sehr massive Dinge, wo man sich wirklich ingenieren muss, was ist jetzt ein Lösungsszenario auf der technischen Seite, was ist ein Lösungsszenario auf der Business-Seite, um das eben auch zu stabilisieren, insbesondere da, wo es um anonyme Kunden geht. Also man kann gar keine Kundenkommunikation machen, weil das Services sind, Wettbüros, Online-Spiele, Online-Gambling. Da weiß der Betreiber gar nicht unter Umständen, wer ist der Kunde. Man hat nur eine Registrierungs-E-Mail-Adresse, aber man weiß nicht wirklich, wer ist der Kunde. Und da wird es dann schon bisschen komplexer in der Beratung, wie man solche Unternehmen dann auch durch solche Krisen hindurchführt. Und das hat natürlich in ganz vielen Bereichen dann Erfahrungswerte, die man dann bekommt als Krisenmanager, weil auf der technologischen Seite ist es für die Unternehmen sehr häufig immer gleich. Man findet gleiche Betriebssysteme, gleiche Datenbanken, gleiche Netzwerkarchitekturen. Aber die Business-Seite bei Cyber ist da ganz wichtig, weil der Täter stört ja das Business. Und das Business stört ja heute einfach durch digitale Zerstörung. Und das ist der einfachste Weg, das Business zu stören. Und die Störung im Business muss fürs Unternehmen deutlich teurer sein als die Cybererpressung. Und aus diesem Delta, da entsteht die Erpressung.
Vielen Dank schon mal für alle wirklich super spannenden Einblicke. Ich würde auf eine Facette jenseits der Beispiele gerne noch eingehen, um auch allen, die zuhören, ein Bild zu geben, wie vielleicht auch, na, wenn ihr jetzt als IT-Dienstleister, als Managed Service Provider, dem Michael bis hierhin zugehört habt, dann hast du ja das, was ihr tut, in der Konstellierung beschrieben. Und das bedeutet ja auch, nehme ich mal an, dass ihr vielfach mit IT-Dienstleistern, die den Kunden ja dauerhaft nicht, ihr kommt in der Krise, ihr kommt ja nicht im tagtäglichen Geschäft, die eben mit deren Kunden arbeiten. Gibt es sowas wie, ja, auch feste Partnerschaften mit der Deutor? Wie sieht eure Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen aus?
Ja, da kann man grob sagen, es gibt drei Kategorien von IT-Dienstleistern, IT-Service-Providern, die für uns interessant sind. Wir haben natürlich zu sehr vielen Technologieherstellern sehr gute Kontakte, weil wir die halt immer wieder in den Vorfällen sehen. Sind es die großen Netzwerkausrüster, sind es die großen Security-Hersteller, mit denen haben wir alle sehr gute Kontakte. Wir sind da auch wettbewerbsfrei, weil wir verkaufen keine Firewalls, wir verkaufen primär keinen Virenschutz oder sonstige Security-Appliances oder Softwaren, sondern für uns ist es immer wichtig, wenn wir sehen, dass aufgrund, und das sind meistens keine technologischen Fragen, sondern das sind sehr häufig Managementfragen. Das heißt, Unternehmen kaufen Sicherheitssoftware, setzen die aber nicht so ein, dass sie wirklich Schutz bringen. Weil wir sehen immer wieder, dass man mal irgendeine Technologie kauft und sich auf diese Technologie verlässt. Es kann doch gar nicht passieren, weil wir haben die Firewall gerade von dem teuersten Hersteller gekauft. Haben wir gesagt, ja, das ist auch gut, aber die war für den Angriff nicht zuständig. Das kam über einen anderen Weg. Und das verstehen viele Unternehmen nicht. Und sie setzen die Systeme nicht flächendeckend ein. Also wir haben Unternehmen, die haben dann nach 3 Jahren Rollout-Status einer Sicherheitssoftware von 13%. Dann muss man sich nicht wundern, dass die restlichen Prozente dann eben auch infiziert worden sind. Und wir sagen immer, Sicherheitssoftware ist heute nicht zum Schutz, sondern zur frühzeitigen Erkennung. Und wenn ich sie habe, zur schnellen Wiederherstellung. Weil der Angreifer, wie gesagt, der engineert ja auch, der entwickelt ja gegen diese Security-Produkte seine Angriffsmechanismen. Und deswegen ist es, kann man sich nicht darauf verlassen, sondern man muss immer in der Achtungsstellung sein und sagen, es könnte jetzt passieren. Und wenn es passiert, habe ich jetzt aber Mechanismen, das wieder rückgängig zu machen. Und das ist die eine Kategorie. Das zweite sind natürlich die Dienstleister, die beim Kunden vor Ort die IT-Services erbringen. Und jedes Opfer hat seine Täter und jede Unternehmensgröße hat seine Unternehmensgröße als IT-Dienstleister. Das heißt, gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben ja nicht die ganz großen Service-Provider als Partner, sondern vielleicht das Systemhaus an der Ecke. Und das Systemhaus an der Ecke muss ich natürlich überlegen, wie gehe ich mit Security um, vor allen Dingen, wenn die Dinge, die ich als Systemhaus beim Kunden betreibe, betroffen sind. Wir haben immer einen Vertrauensverlust vom Endkunden zu den Dienstleistern, weil man sich über Jahre kennt, man hat einen guten Vertrag und dann stellt man fest, ja, das war nicht geregelt, dies war nicht geregelt, hier hat man einen Service nicht erbracht. Hier konnte man gar nicht anbieten, aber man wollte jetzt nicht noch einen neuen Dienstleister reinholen. Das heißt, das ist für uns auch immer so eine Situation, wo wir gesagt haben als Deutor, wir sind eigentlich der MSP hinter dem MSP, dass wir auch unsere Technologiepartner, unsere Systemhäuser, unsere MSPs unterstützen, wenn deren Kunden Krisenfälle haben. Genau darüber kann man genau diese Vertrauenssituation auch zum Endkunden wiederherstellen, indem man sagt, ich bin hier dein technischer Dienstleister, aber wenn es passiert, ist bei mir im Service eingepreist, dass ihr einen Krisenmanager. Schauen uns an, habt ihr eine passende Cyberversicherung? Sorgt ihr dafür, dass die Auflagen der Cyberversicherung umgesetzt werden? Wo gibt es Änderungen in Gesetzgebung, in Regulierung, in Technologie, die zu einem Risiko führen, wo man jetzt nicht abwartet, dass was passiert, sondern dass wir in ein proaktives, automatisiertes, ganzheitliches Security Management durch den MSP kommen. Und wir haben auch eine MSP-Plattform für kleine mittelständische Unternehmen, weil wir sind auch Versicherungsmakler. Und wenn wir eine Cyberversicherung in unsere Services mit einbringen, dann stellen wir häufig fest, dass die Unternehmen gar nicht die Mindestauflagen erfüllen können. Und dann sagen wir, um versicherbar zu sein, komm auf unsere Plattform, mach das. Das machen wir aber nur in den Fällen, wo wir keine Partnerstrukturen finden. Wir haben Unternehmen, die seit Jahren einen Managed Service Provider suchen. Das sind sehr potente Unternehmen, die haben aber nur 14 Mitarbeiter. Das sind Luft- und Raumfahrt-Ingenieurbüros, die finden gar keine Dienstleister, der auf deren Niveau, was die überhaupt sicherheitstechnisch liefern müssen. Für die einen sind sie zu klein, für die anderen sind sie zu komplex. Und dadurch entsteht natürlich eine Lücke, die Angreifer benutzen, um auch eben in diese heutzutage so wichtigen Supply Chains reinzukommen. Ich muss gar nicht den Großen angreifen, der vielleicht viel, viel besser geschützt ist, sondern ich greife den Kleinen an, der vielleicht in der Zulieferkette sitzt, vielleicht auch noch technisch integriert ist, da komme ich vielleicht genauso gut ans Ziel. Das sind genau diese Punkte, wo wir die MSPs unterstützen, genau diese Lücken, diese Grenzen bei ihren Kunden zu finden, zu verstehen und dementsprechend gemeinsam auch angeboten können.
Vielen Dank auch für den Blick in die Zusammenarbeit. Ich fand es super spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal auf dich zurückkomme mit weiteren Fragen und dich bitte, ob du dir nochmal etwas Zeit nimmst. Und ich habe mich gefragt, ob ich dir jetzt zum Abschluss sozusagen für das Jahr 2025 möglichst keine Krise, also einem MSP oder Endkunden würde ich ja das Ausbleiben von Krisen wünschen, dass es ein gutes Jahr wird. Ich wünsche euch, dass ihr bei allen Dingen, die ihr tut, ich weiß nicht, wenn gar keine Krise mehr von heute auf null, ihr kämpft bestimmt auch gut durch, aber mein Wunsch in deine, eure Richtung ist, dass bei allen Krisen, bei denen ihr hinzugezogen werdet, ihr das bestmögliche Ergebnis für eure Kunden erreicht und bin ganz sicher, dass das mit eurer Hilfe auch entstehen wird. Ich danke dir sehr.
Herr Olaf, vielen Dank. Ich habe zu danken. Mach's gut. Danke.